Und ich habe auf dem Herzen, was über wahre Anbeter, über die Liebhaber Gottes weiterzugeben. Einer von diesen Versen ist Psalm 27, Vers 4. Und ein anderer ist Psalm 37, Vers 4. Kann sich das vielleicht gut merken. Wir hatten Psalm 37, Vers 4 letzten Samstag und haben darüber nachgedacht. Habe deine Lust am Herrn. Was heißt das? Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wie macht man das? Wir haben nach vielen Übersetzungsmöglichkeiten gesucht. Freue dich am Herrn, erfreue dich am Herrn. Genieße den Herrn. Lass den Herrn dein Ein und Alles sein. Lass den Herrn den Liebhaber deiner Seele sein. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und es ist so interessant, dass das quasi der Ruf Gottes ist, der Ruf des Vaters. Er sagt, ich suche Menschen, die ihre Lust an mir haben, die wirklich verrückt nach Jesus sind, könnte man sagen. Ich halte Ausschau nach Menschen, die crazy for Jesus sind, nuts for Jesus oder auch high in Jesus. Das war auch eine der Übersetzungen, die hier im Neudeutsch kamen, ja. Werde high in Gott, lass den Herrn deine Lust sein, das, was deine höchste Lust ist. Und es gab solche Menschen immer wieder auf der Welt. Es gab Menschen und gibt sie auch heute, solche Menschen, die sagen, alles andere ist mir egal, ich will nur eins. Ich möchte Gott bei mir haben und ich möchte bei ihm sein. David war zum Beispiel so einer, der das gemacht hat. Psalm 27, Vers 4 drückt das aus, dass er sagt, eine Sache habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Und es gibt geradezu eine One-Thing-Bewegung. In Kansas City hat Mike Bickle die Konferenzen danach benannt, die immer zu Neujahr stattfinden. Das ist so erstaunlich. Da gibt es Tausende von Menschen auch in Amerika. Zu diesen Konferenzen kommen 20.000, 30.000 Leute, die sagen, zu Silvester will ich nicht eine Nachtparty machen, sondern ich mache 3 Tage ohne Unterlass nur Gott und suche ihn. Und viele fasten und beten in der Zeit und machen nichts anderes. Das ist dieser Vers. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Also da ist jemand, der sagt, das ist mein einziges Gebetsanliegen. Das ist mein Gebetsanliegen, dass ich doch bitte, geistig gesprochen, immerzu in seiner Gegenwart sein kann, immerzu in dem Zelt seiner Begegnung. Es gab Menschen auf der Erde, Josua war zum Beispiel so jemand, das war der Knecht von Mose. Als Mose die Stiftshütte fertig gebaut hat, das Zelt der Begegnung, da heißt es von Josua, und er wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Der Mann ist Tag und Nacht da geblieben, weil er sagte, das ist so krass, ich habe die Gegenwart Gottes erlebt. Und er ging nicht mehr weg. Ja, und er wollte da bleiben. Irgendjemand muss ihm Essen zum Zelt gebracht haben. Mose hat vielleicht ab und zu was. Es war nicht Mose, sondern Josua, der nicht aus dem Inneren des Zeltes wegging. Und ein Vers, den wir noch lesen sollten, Johannes 4, Vers 23. Und an mein Wunsch, dass Gott uns heute ein bisschen mehr erklärt, wie kann das funktionieren und warum ist es so wichtig. Warum ist ihm das so wichtig? Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als Anbeter. Das finde ich so ein erstaunliches Bild. Das ist eine Offenbarung, die Jesus weitergibt zu der Frau am Jakobsbrunnen. Und er spricht da über Gottesdienst und Religion und wozu das alles. Und dann gibt er eigentlich den Schlüssel, sagt wahre Anbetung. Es geht darum, den Vater im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Anbeten heißt eigentlich vor ihm niederfallen, platt auf dein Angesicht fallen. Das ist eigentlich das richtige Bild für Anbetung. Platt zu Boden fallen, mit dem Gesicht auf den Boden zu fallen und nur noch zu sagen, heilig, heilig, heilig oder würdig, würdig, würdig. Und ich glaube, das ist die angemessene Reaktion, wenn man dem Allmächtigen wirklich mal gegenübersteht, dann geht es ja eigentlich gar nicht anders. Wenn man dem, der vollkommene Liebe, vollkommene Kraft ist, dann geht es eigentlich gar nicht anders. Da kann man nur niederfallen. Im Geist und in der Wahrheit. Und hier heißt es denn, auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und ich finde so ein erstaunliches Geheimnis. Als wir hier heute Abend gesungen haben, habe ich die ganze Zeit empfunden, ein ruhiges Anbetungslied nach dem anderen. Ich bete dich an, ich bete dich an. Der Grund, warum ich lebe, ist, dich anzubeten. Der Grund, warum wir leben, ist nicht, Gott zu dienen. Der Grund, warum wir leben, ist nicht, ein Nachfolger Jesu zu sein, sondern als erstes bei Jesus zu sein. Und du findest das auch im Wort, das ist eine schöne Bibelstelle, wo der Herr mir es auch mal gezeigt hat, in Markus 3, da rief er die Apostel und das, da heißt es, er rief sie, damit sie bei ihm seien und dann, damit er sie aussende. Aber du siehst, auch Jesus hat das ganz klar als Prinzip gehabt. Nicht Vers 5 ist es nicht, aber irgendwo dort in dieser Gegend, es ist Vers 14, er berief 12, damit sie bei ihm seien. Und dann kommt erstmal ganz, ganz lange gar nichts. Ja. Dann kommt erstmal ganz lange gar nichts und dann, damit er sie aussende. Weil was bringt es für einen Sinn, Leute auszusenden, die nicht bei ihm gewesen sind? Ja, das bringt keinen Sinn, weil sie nichts haben, was sie weiterzugeben haben. Und das ist genau das, was er auch zu uns sagt. Hey, forget it. Du brauchst mir nicht dienen. Du brauchst mir nicht dienen. Weder im Beamerdienst noch in der Evangelisation oder was auch immer, wenn du nicht gelernt hast, bei mir zu sein. Wenn du nicht mein Herz verstanden hast, gehst du am Ziel vorbei, du gehst am wichtigsten vorbei. Und das ist, was Jesus gelehrt hat. Er hat gesagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Kraft, mit allem, was in dir ist. So als Erinnerung, das steht Matthäus 22, Vers 38, glaube ich, oder 37, 38. Liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen. 37, 38. Und er sagt, und das war seine Mission, das war seine Botschaft, er hat nie was anderes gesagt, er sagte, das ist das größte und wichtigste Gebot. Nicht liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das wäre Teil 2, sondern Teil 1. Teil 1 ist, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Kraft, mit allem, was in dir ist. Und das übersetze ich gerne mit dem Satz, werde ein total verrückter Liebhaber Gottes. Werde ein Liebhaber Gottes. Das ist die Botschaft dahinter eigentlich. Werde crazy für Jesus. Das, wenn du das genau nachliest, sagst du, wie geht das mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du hast, werde ein Liebhaber Gottes. Amen. Und das ist eigentlich eine wirklich krasse Aussage von Jesus, weil er sagt, das ist das größte Gebot. Und wenn wir hier einmal ehrlich zuhören, das wäre schon der erste Schritt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wenn die Menschheit, wenn ein Mensch da ist, der sagt, wow, es geht ja Gott gar nicht darum, dass ich alles immer richtig mache, sondern Gott sucht wahre Anbeter, solche Leute, er sucht solche Leute, die ihm ihr ganzes Herz schenken. Ihr ganzes Herz, ihre ganze Seele. Das gilt auch heute hier für mich. Ich habe das schon oft gemacht, aber ich predige es auch für mich, weil Papa will genau das, er will mein Herz, er will meine Seele, meinen ganzen Verstand, er möchte meine Leidenschaft. Amen. Er möchte mein ganzes Herz. Und er will, dass ich ihn liebe mit meinem ganzen Herzen. Und ich glaube, wenn da Menschen sind, die Ohren haben zu hören, dann ist erstmal die erste Antwort, wie geht das? Wie soll denn das gehen? Papa, das kann ich ja gar nicht machen. Vater, Gott, allzumal, wenn du ihn noch nicht kennst. Einen Gott zu lieben, den du gar nicht kennst, den du noch nicht mal sehen kannst, das wäre der erste faire Schritt, wenn ein Mensch hört, dass Jesus Christus sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, dann müsstest du, wenn du ehrlich bist, sagen, kann ich nicht, oder? Wie soll ich denn jemanden lieben, den ich nicht sehe? Und den ich gar nicht kenne und der nicht mit mir redet. Das geht gar nicht. Folge ist, das sage ich auch ganz ehrlich, wahre Anbeter und Liebhaber kannst du nur sein, wenn du ihn siehst. Und wenn du ihn hörst. Und wenn du ihn spürst. Mit den Augen des Herzens. Nur dann ist das möglich. Wenn du keine Offenbarung von ihm hast, wenn du nicht die Augen des Herzens aufgetan hast, bekommen hast, kannst du ihn gar nicht lieben, so wie er es sagt. Und das ist wichtig. Deswegen sagt Jesus, ihr könnt das Reich Gottes nicht sehen, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet. Er sagt in 1. Korinther 2, sagt er, was kein Auge je gesehen hat. Kennt ihr die Bibelstelle? Was kein Ohr je gehört hat und was in keines Menschenherz gedrungen ist. Das ist 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9, glaube ich. Das ist auch so eine tolle Bibelstelle, weil dort sichtbar wird, dass der Heilige Geist es uns öffnen möchte. 1. Korinther 2, Vers 9, genau wie ich sagte, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz je gedrungen ist, das hat Gott denen offenbart. Kannst du es ranwerfen? Denen bereitet, die ihn lieben. Und dann Vers 10, gehst du noch eins weiter, uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Genau das, was unerforschlich, unerkennbar, was niemand je erkannt hat, da ist Paulus und sagt, uns hat Gott es aufgetan. Gott hat uns sein Herz aufgeschlossen. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, aber ich bin der Weg, ich bin die Tür und du sollst durch diese Tür hindurchgehen und du darfst hindurchgehen und du bist eingeladen. Amen. Es braucht nur eine ehrliche Bankrotterklärung, Herr. Ohne dich kann ich nichts tun. Ich kann dich gar nicht lieben. Und genau darüber freut sich Gott. Das ist so, dass er sich freut, wenn wir sagen, Gott, ich verstehe hier, es geht dir nicht um Regeln halten. Es geht dir nicht, dass ich mich besonders anstrenge. Es geht dir nicht, dass ich alles richtig mache, sondern es geht dir um eine echte Beziehung mit mir. Es geht dir um Gemeinschaft. Gott hat uns berufen zur Gemeinschaft. Es geht um Wiederherstellung des Garten Eden eigentlich. Es geht um Wiederherstellung, dass Gott schuf den Menschen in seinem Bilde ihm ähnlich, damit er ein Gegenüber hätte. Amen. Einen, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Und mit dem Leben er austauschen kann und wo das fließen kann. Halleluja. Halleluja. Danke, Papa. Danke, Papa. Und ich glaube, dass wir darum beten dürfen. Er sagt, bittet und es wird euch gegeben. Ganz viele Menschen beten um die falschen Dinge. Und weil Gott diese Priorität hat, dass er sagt, zuerst geht es erstmal darum, dass die Augen deines Herzens aufgehen und dass du verstehst, warum du auf dieser Welt bist. Und dass du verstehst, dass ich Liebe bin. Dass ich dich wirklich, wirklich lieb habe. Wenn du das nicht verstehst, kannst du alles in die Tonne treten. Und Gott ist so, der meint das ernst. Er sagt, du, natürlich in seiner Gnade, hier hilft er mal, da schickt er mal einen Engel, bewahrt dich hier mal kurz vor dem Tod und dort nochmal vor dem Tod. Das ist alles gut und richtig. Und ich sag mal, echtes Gebet, wie Jesus das verstanden hat, fängt an mit, Vater, heilig ist dein Name. Dein Reich ist so krass, so gut, dass ich nur eine Sehnsucht habe. Dieses Reich soll kommen. Du sollst König sein. Das ist das Vaterunser. So ist es eigentlich gemeint. Papa, dein Name ist so heilig. Du bist so herrlich. Dein Königreich soll kommen. Das ist so gut. Das muss hier runterkommen. Bitte. Nur dein Wille soll geschehen. Ich will nichts mehr von meinem Willen. Papa, Papa, dein Wille ist so krass, ist so vollkommen. Ich brauche deinen Willen in meinem Leben. Und wer das verstanden hat, der fängt dann an zu beten. Ja, und gib mir auch was von dem täglichen Brot, damit ich alles habe, ist okay. Aber das hält gar nicht lange. Vergib mir meine Schuld und leite mich auf dem richtigen Weg, damit ich nichts Böses tue. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit und die Kraft in Ewigkeit. Also es fängt an und endet mit Anbetung. Das ist wahre Anbetung. Und es sind drei Punkte am Anfang und drei am Ende. Und mittendrin mal kurz, sag ich mal, vergib mir, wasch mich rein und führe mich auf rechter Straße, sage ich gern, damit ich nichts Böses tue. Aber da hat Jesus verstanden und so hat er gelebt. Er sagt, es geht alles darum, den Vater zu erkennen, wie er ist. Johannes 17,3. Dies ist ewiges Leben, unvergängliches. Zoe Leben, dass ihr den erkennt, der allein wahrer Gott ist. Darum geht es. Gott zu kennen, Gott zu erkennen, hatte ich hier auch schon mal eine Predigt gehalten. Erkennen heißt eins zu werden mit Gott. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass ich ganz, ganz krass am Anfang bin erst. Ich glaube, dass ich hatte schon ein paar Erlebnisse und das ist auch, was ich heute weitergeben würde. Ich würde euch gerne wünschen und euch ermutigen, dass ihr darum betet, dass ihr betet um solche Begegnungen mit Gott, die euch für immer für diese Welt zerstören. Sag ich mal, eure Habgier, eure Lust an dieser Welt, dass ihr Begegnungen mit Gott habt, die euch sowas von prägen. Sag ich mal, ich sag so wie so eine feurige Kohle vom Altar. Das ist für mich so ein Bild von Jesaja, Kapitel 6. Ja? Jesaja hat diese Offenbarung. Er sagt, Rauch kommt da. Er sieht den Herrn hoch erhaben. Sowas kann uns passieren. Gott will uns die Augen öffnen, wir sehen den Herrn, wir rufen heilig, heilig, wir sehen die Engel und all das, aber es war noch nicht genug, sondern dann kam einer der Engel, als Jesaja diese Erkenntnis hat, wehe mir, ich elender Mensch, er sieht Gott in seiner Größe und nimmt seine eigene Dreckigkeit, seine eigene Sündhaftigkeit wahr und sagt, was soll ich tun, ich vergehe, ich bin am Ende. Und ich hatte solche Begegnungen. Und wir brauchen sie immer wieder. Das ist eigentlich das Normale. Wenn wir mal Gott in seiner Herrlichkeit sehen, dann gibt es auch Momente, wo du sagst, krass, krass, das ist so viel, das ist so krass, das ist verzehrendes Feuer. Ich sterbe, aber nicht vor Angst, sage ich mal, also bei mir, weiß ich nicht, sondern vor überwältigt sein, vor so viel Liebe, die so krass ist, dass du nicht mehr bestehen kannst. Und dann kommt ein Engel mit einer feurigen Kohle vom Altar und sagt, dies hat deine Lippen berührt. Du bist gereinigt. Deine Sünde ist vergeben. Und Gott sagt, wen soll ich senden? Lass ruhig den dran, den Vers. Lass ihn ruhig dran. Jesaja 6 kann jeder selber nachlesen. Aber ich weiß, dass es immer wieder passieren soll in unserem Leben, dass Gott, ja, wie mit einem, das ist zwar ein bisschen fieses Bild hier auf der Erde, aber dass er echt mit seinem feurigen Eisen kommt und einen Stempel in unser Herz brennt. Sagen wir mal so, so ein Bild habe ich da. Ich sage, Gott, brenne deine Liebe in mein Herz rein. Und wenn du das mal erlebt hast, dieses Feuer, diese Liebe, dann sagst du, eigentlich will ich nichts anderes. Eigentlich will ich nichts anderes. In Psalm 73, es war auch so ein verrückter Liebhaber Gottes, Psalm 73. Ich glaube, Asaf oder wer den, ja, Asaf. Die haben Gott angebetet und es gab auch viele Schwierigkeiten in ihrem Leben und viele Mühen auf Erden und so weiter, wenn du den Psalm liest. Aber dann kommt der zu Vers 21, und das finde ich ganz spannend, da kannst du das mal so mitverfolgen, den Weg eines Menschen, der noch nicht so viel gerafft hat, und er sagt, als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, weiter, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Da war Erbitterung, da hatte ein schlechtes Gewissen, da sind viele Dinge schiefgelaufen, und er beschreibt das, wie ein Tier war ich bei dir. Und dann kommt Vers 23. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Der blickt also zurück und sagt, krass, ich war mal wie ein Tier, aber dann bin ich aufgenommen worden in Herrlichkeit. Und dann kommt ein ganz anderes Bekenntnis, Vers 25, der nächste Vers. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Vers 26. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Meines Herzens Teil ist Gott auf ewig. Meines Herzens Fels und Teil ist Gott auf ewig. Und Vers 28 sagte, Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Und dieses, wen habe ich im Himmel und außer dir, Vers 25, habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Ich gucke mal nach, in der Neues Leben Übersetzung und in vielen anderen Übersetzungen, auch bei Luther, wird es eher in die Richtung übersetzt und deswegen denke ich, weil es auch bei Luther und anderen so steht, es ist beides möglich. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Das ist Neues Leben Übersetzung. Vers 25. Und Luther übersetzt, glaube ich, wenn ich nur dich habe, frag ich nach nichts auf Erden. Wenn ich nur dich habe, brauche ich, und ganz ehrlich, es gibt ja Leute, die halten es für verrückt, aber ich las mal von einer Geschichte von Sadhu Sundar Singh, ein indischer Mann Gottes, der so Wechsel der Jahrhunderte, ich glaube bis 1940 oder so hat er noch gelebt. Er hat barfuß viele Jahre im Himalaya evangelisiert und er hat berichtet, dass er dort im Himalaya in Tibet in einer Höhle einem Mann begegnet ist. Das ist eine wahre Geschichte, also er hat so erzählt, einem Mann begegnet ist, der dort seit 140 Jahren sitzt und Fürbitte tut und nichts isst und nur dort sitzt und den Herrn lieb hat. Jetzt schnallen einige von euch vielleicht ab und sagen, was gibt sowas wirklich? Ich glaube das wirklich. Es ist auch von Nikolaus von Flüe, einem Schweizer Heiligen, der verehrt wird, berichtet, dass er irgendwann seine Familie mit Einwilligung seiner Frau und seine 11 Kinder zurückgelassen hat, weil er so hungrig nach Gott war, dass er seine Frau gebeten hat, ihn aus seinem Ehegelöbnis zu entlassen, damit er nur für Jesus leben kann. Nikolaus von Flüe, der Mann hat dieses Gebet bekannt gemacht, mein Herr und mein Gott, nimm alles mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und mache mich ganz zu eigen dir. Das ist das Gebet von Nikolaus von Flüe. Und ich finde, das ist das Herz eines wahren Anbeters. Mein Herr und mein Gott, ich will dir ganz gehören und nimm alles weg, was mich abhält, zu dir zu kommen und gib mir alles, was ich noch mehr brauche. Das ist eigentlich, jedes Tal soll ausgefüllt werden und jeder Berg soll erniedrigt werden und ich will dir ganz gehören. Das ist der Schrei seines Herzens. So ist es berichtet worden. So gab es immer wieder Leute in der Geschichte, ein Graf Nikolaus von Zinzendorf. Und die ganze Herrnhuter Brüdergemeindebewegung ist so entstanden von Leuten, die bereit waren, mehrere Ehepaare nach Amerika zu gehen und haben sich freiwillig als Sklaven verkauft, um den schwarzafrikanischen Sklaven dort das Evangelium zu bringen, weil sie gesagt haben, Herr, wir wollen dir dienen, wir wollen nur eins, wir wollen dort sein, wo du uns haben willst, wir möchten, dass Menschen gerettet werden. Und das haben sie aus Liebe getan, ja. Zumindest so berichtet, ja. Und wenn man von Wesley und anderen, immer wieder Leute, die Dinge getan haben, die menschlich nicht zu verstehen sind, und das haben Verliebte so an sich. das finde ich auch so ein tolles Bild, verliebt haben an sich echte Dummheiten zu machen. Dummheiten nur mit dem einen Ziel, ich will bei dem sein, in den ich mich verliebt habe. Nur die eine Sache, Gott sein ganzes Herz zu schenken, ist keine Dummheit. Das ist eigentlich das Klügste, was wir Menschen machen können. Wen habe ich im Himmel? Außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Und das ist die Einladung des Vaters, dass er sagt, werd doch ein Liebhaber Gottes. Habe deine Lust am Herrn. Weil wenn das geschieht, wenn das dein Ein und Alles wird, dann wirst du alles andere, was dein Herz begehrt, wirst du bekommen. Das ist so krass. Das ist so krass. Gott kann sich das erlauben, weil er ist der Schöpfer. Er hat diese Welt gemacht und er kann sich erlauben zu sagen, ich werde dir alles geben, was dein Herz begehrt. Guckt euch das nochmal an. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Stimmt überein mit Jesus, der sagt, macht euch keine Sorgen, trachtet nur zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugefügt. Das werdet ihr bekommen. Und das ist manchmal so schwer für uns zu glauben, in bestimmten Bereichen. Der eine denkt im Bereich Geld, manch einer denkt im Bereich Sex oder im Bereich Besitz. Aber ich brauche doch mein eigenes Häuschen. Du hast deine Ziele im Leben und Gott meint, egal welches Ziel, egal welches Ziel, wenn du das alles verlässt und mir dein ganzes Herz schenkst und ein Liebhaber Gottes wirst, dann wirst du alles finden, was dein Herz begehrt und noch viel, viel, viel mehr. Amen. Ich will das gerne glauben, das fasziniert mich, weil ich weiß, dass es wahr ist und weil ich ansatzweise hier und da was erlebt habe. Es ist so toll, frei zu sein. Du kannst diese Dinge, du kannst Geld nur genießen, wenn du frei bist davon. Du kannst Besitz nur genießen. Du kannst Menschen nur wirklich als Geschenk erleben, wenn du frei bist von der seelischen Bindung an sie. Ne? Nur dann kannst du das erleben, was dein Herz begehrt. Und das ist ja eigentlich der Wettlauf in unserem Leben. Beziehung. Wie lebe ich Beziehung? Leute versuchen verschiedenste Strategien. Und eine beliebte Strategie im Westen ist, ich gehe gar keine mehr ein. Ich binde mich gar nicht mehr. Ich habe ständig wechselnde Beziehungen, dann brauche ich nämlich mein Herz gar nicht an. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die meisten, die hier sitzen, können sich vorstellen, dass das nicht unbedingt der Weg ist, Erfüllung zu finden in einer Beziehung. Nee, es ist überhaupt nicht der Plan des Vaters, sondern die Gegenreaktion, dass Leute in einer Zeit gesagt haben, na, das mit Ehe, Bund und so, das funktioniert nicht. Also machen wir, was wir wollen. Aber die Herzen werden krank dabei. Wir sollen stattdessen lernen, dass wir Vertrauensbeziehungen eingehen, aber nicht andere Leute binden und nicht andere Leute festhalten. Das ist, kann man vom Papa lernen, können wir lernen. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Vater, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Vielleicht können wir den Vers nochmal dran werfen. 1. Johannes 4, Vers 19. Hier sehe ich die Verheißung, hier sehe ich den Weg, den einzigen, den wir gehen können. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also, den Vater mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft lieben zu können, kann nur damit anfangen, dass wir seine Liebe erfassen, dass unser Herz davon so berührt wird, dass wir sagen, nichts anderes. Halleluja. Jo. Ist doch gut, oder? Halleluja. Das ist es. In diesem Kapitel ist das der Vers 10 sogar, der sagt, nicht wie, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn für unsere Sünden gegeben hat. Das heißt, das ist eigentlich diese Bankrotterklärung, von der ich sprach. Dass damit fängt es an, zu erkennen, okay, ich habe diese Herzensbeziehung, ich hab das alles gar nicht. Ich weiß eigentlich gar nicht, wovon der redet. Und dann sage ich, Jesus, ich will jetzt kommen wie Maria und will mich zu deinen Füßen hinsetzen und sag, Rabbi, erstmal bei dir sein. Erklär mir das. Rabbi, ich setze mich hin und sag, Herr, erklär mir, wie das geht. Und das Krasse ist, ich kann es nur von meinem Leben bezeugen, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der ist mir begegnet, als ich 20 war. Ich kann ja nur von mir reden und er ist mir begegnet, indem er mich einfach das allererste Mal total krass mit seiner Liebe überschüttet hat. Und das war der erste Tag, wo ich verstanden habe, krass, diese eine Berührung, ich sag mal gefühlt 60 Sekunden, haben ausgereicht, dass ich eine 180-Grad-Wendung gemacht habe und wusste, all das, wofür ich bisher gelebt habe, war die völlig verkehrte Richtung. Das führt garantiert nicht zum Ziel. Das führt in Egoismus, Stolz und Zerbruch und was weiß ich alles. Ich brauche ihn. Dann hat er gesagt, kannst du haben, jeden Tag in deinem Leben. Und ich sage, was muss ich tun? Was muss ich tun, um diese Liebe da zu haben? Und seine Antwort war, besorg dir eine Bibel, fang an drin zu lesen. War seine Antwort für mich, kann für dich eine andere sein. Für mich war das die Antwort, die funktioniert hat, weil als ich zu Hause dann saß und die Bibel aufschlug im Johannesevangelium, kam wieder die gleiche Gegenwart Gottes. Und ich sag euch, ich war damals so gefühlssüchtig, vermute ich mal, ne? Oder so irgendwie, dass ich dachte, ich will was Echtes. Wenn seine Gegenwart nicht da gewesen wäre, hätte ich das Buch aufgeschlagen, hätte gesagt, ja, ist doch Schnee von gestern, was soll ich damit? Schmeiß wieder weg. Aber seine Liebe war dort, in diesem Raum, so krass für mich spürbar. Gott kennt seine Wege. Manche Leute, die brauchen es für den Verstand. Und Gott weiß, was wir brauchen. Hat immer wieder seine Liebe offenbart. Immer wieder, immer noch stärker, noch ein bisschen stärker. Und das ist eigentlich sein Prinzip, dass er uns nicht was wegnehmen will, sondern dass er uns zeigen will, wie viel Herrlichkeit er für uns hat, dass wir aufgeben und sagen, Herr, das ist, was ich brauche. Komm, pack das andere weg. Ich will dein Anbeter sein. I worship you. I worship you. Und was ich heute Abend auch noch empfunden habe, ist, dass der Vater wirklich möchte, dass wir verstehen, dass das sein Herz so glücklich macht wie nichts anderes. Ich glaube, das ist auch ein Problem, warum viele Menschen dort nicht drauf eingehen. Weil wir sind so sehr auf Leistung getrimmt, dass wenn wir in Gott zur Ruhe kommen, viele Leute erleben, aber jetzt muss ich doch irgendwas machen, irgendwie ist es doch nicht genug. Und das kann unser Herz sogar dafür verschließen, dass wir tatsächlich seine Liebe nicht empfangen können. Es gibt viele Menschen, können diese Liebe nicht spüren, weil etwas in ihnen so stark sagt, das hast du nicht verdient, das hast du nicht verdient, das hast du nicht verdient. Und weil der Vater unsichtbar ist, können wir dann seine unsichtbare Umarmung, obwohl sie da ist, ja, können viele Menschen das nicht spüren, wenn nur nicht dieses Leistungsprinzip mal wirklich durchbrochen wird. Weißt du? Wo, wie bei Martha und Maria, die Maria hat das bessere Teil erwählt. Sie hat sich hingesetzt und dann hat sie dem Wort Jesu zugehört. Und wenn du nicht mal wirklich eine Entscheidung triffst, sagst du, Vater, ich will das glauben. Ich will das glauben, dass du die Anbeter suchst. Die wahren Anbeter. Ich will das glauben, Vater. Du suchst die Liebhaber. Du suchst nicht die Richtigmacher und du suchst auch nicht die Prediger. Steht ja nirgends in der Schrift so. Ja, denn auch der Vater sucht die, die ihm ganz eifrig dienen, egal ob sie ihn kennen oder nicht. Ja, so ungefähr. Weißt du? Das Gegenteil ist der Fall. Jesus sagt, hey, ihr habt viele Wunder getan in meinem Namen, Kranke geheilt, alles Mögliche. Aber ich werde dann zu euch sagen, weg von mir, ihr Übeltäter. Warum? Denn ich habe euch nie gekannt. Ihr habt mir nie in die Augen geschaut. Ich kannte euch nicht. Ihr habt in meinem Namen alles Mögliche getan. Wollen wir das nochmal dran werfen? Ich will uns hier auch nichts sagen, was ich nicht für biblisch halte. Ich halte das für biblisch. Manche haben nämlich diesen schönen Vers, Matthäus 7, Vers 21, jetzt wieder so ausgelegt, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Und haben aus diesem Vers Gesetzlichkeit gemacht. Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Dazu muss man jetzt noch Johannes 6 mithören. Da fragen nämlich die Juden dann, den Vers habe ich jetzt gerade nicht, lass mal ran, ich sage das nur, könnt ihr auch selber lesen, Johannes 6, da fragen die Juden dann, ja Herr, aber was sollen wir denn jetzt tun, damit wir den Willen Gottes tun? Genau das. Sie sagen, was müssen wir denn tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und dann sagt er, dies ist der Wille des Vaters, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, dass ihr ihm einfach vertraut. Also der Wille des Vaters, und das hat Jesus offenbart, weil hier viele Leute betonen dann dieses Tun, der Wille tun, den Willen tun. Ja, es kommt als zweites. Der erste Wille, hat Jesus uns klar gemacht, ist, liebe Gott. Mit deinem ganzen Herzen. Amen. Amen. Das ist, weil wenn du nicht den Teil anfängst, brauchst du den anderen. Es gibt Leute, ich sag's ehrlich, wir drehen uns in einem ewigen Hamsterrad. Wenn wir die Liebe nicht verstanden haben, wir drehen uns in einem ewigen Hamsterrad und es wird nie genug sein. Du wirst erleben, du kannst 10 Kapitel Bibel lesen am Tag und 3 Stunden jeden Tag beten und dann kommt der Teufel und sagt, du müsstest 4 Stunden beten. Es wird nie genug sein. Der Wille des Vaters ist Liebesbeziehung. Das ist Teil 2. Deswegen ist es ja wichtig, das zu hören. Wenn du Teil 1, sag mal so, wenn du eine echte Liebesbeziehung mit jemandem hast, dann wird dir wichtig sein, was er möchte. Es geht ja gar nicht anders. So sind wir irgendwie geschaffen. Ne? Das ist so, wenn ich hier von innen heraus meine Frau wirklich lieb habe, ja, ich gebe ein kleines Beispiel, dann ist mir doch nicht egal, dann sage ich nicht so, ich male jetzt einfach unser Wohnzimmer neongelb, weil ich habe jetzt Bock drauf und sie kommt am nächsten Tag nach Hause und sagt, also schön ist irgendwie was anderes. Sag ich, ja, ich fand das jetzt toll, neongelb im Wohnzimmer. Ne? Nein, niemand muss mir erklären, dass ich Freude daran habe, dass meine Frau sich wohlfühlt. Verstehst du? Es ist selbsterklärend. Und das finde ich so wichtig. Jesus geht davon aus, ein guter Baum bringt gute Früchte. Das ist selbsterklärend. Das ist so. Und wir kommen immer wieder mit dem, ja, aber du musst auch gute Früchte bringen. Du musst. Und Jesus sagt, nein. Du musst gar nichts, du musst nur eins, du musst ein guter Baum werden. Du musst ein guter Baum sein. Und Fakt ist, wenn du Gott mit deinem ganzen Herzen liebst und mit all deiner Kraft und mit deiner ganzen Liebe, dann bist du ein guter Baum. Und vorher nicht. Vorher bist du kein guter Baum und du bringst auch keine Früchte. Und deswegen sagt Jesus, du musst komplett von Neuem geboren werden. Du brauchst eine Erneuerung des Sinnes, des inneren Menschen. Du brauchst was völlig Neues. Ja. Ja, ich übersetze Buße ja gerne, wisst ihr, mit Umdenken. Und die Botschaft, die Jesus gepredigt hat, war nicht, hey, ihr müsst einige Schritte gehen, sondern er hat gesagt, denkt um, ihr denkt falsch. Und was sollt ihr tun? Vertraut der guten Nachricht. Das heißt, da kommt eine Nachricht zu den Menschen, die ist so gut, dass sie komplett geflasht sind. Sie sagen, das ist zu gut, um wahr zu sein. Und das ist tatsächlich, was Jesus bringt. Er heilt die Kranken, wo er war, hat er einfach mal alle gesund gemacht. Und er hat noch nicht mal gefragt, ob die ein bußfertiges Leben geführt haben. hat noch nicht mal gefragt, ob die alles richtig gemacht haben. Der hat einfach mal gesagt, das Königreich Gottes ist hier. Ich zeige euch jetzt mal, wie gut der Vater ist. Ich mache einfach, bring alles in Ordnung. Alles. Bumm. Und jetzt habe ich eine Bitte an euch. Denkt um. Ihr denkt verkehrt. Bitte denkt ab jetzt richtig und vertraut dieser guten Nachricht. Ich spreche euch frei. Ich habe vergeben. Und ich glaube, mehr und mehr und immer noch mehr. Bei mir wird es immer nur stärker seit 20 Jahren, dass ich glaube, Gott will Menschen mit seiner Güte überwältigen. Die Güte leitet zur Umkehr. Und ich habe es nie anders erlebt, wenn Menschen in der Lage sind, wegzulaufen von Gott und viel Mist zu machen, dann ist es ein Mangel an echter Erkenntnis seiner Güte. Weil wenn du weißt, wie gut er ist, dann ist für dich der Weg nach Hause zum Vater, der ist doch Freude. Du guckst also nicht darauf, oh, ich bin bei den Schweinen, jetzt muss ich aber erstmal eigene Schritte gehen, sondern diese Schritte sind gar nicht wichtig. Du läufst, du rennst zum Vater. Ne? Und? Und warum der erhobene Zeigefinger damit? Vater hatte nur Gutes im Sinn. Der hat nicht gesagt, ja richtig, mein Sohn, ich bin begeistert, dass du so schlecht von dir denkst. Sehr gut, dass du Buße tust, aber wir kriegen das in Ordnung. Nein, der Vater war überwältigend gut. Er war überwältigend gnädig. Jesus stellt ihn so gnädig dar, dass das niemand toppen kann. Das ist kein normales Gleichnis. Die Vorstellung, dass ein Vater einfach den Sohn annimmt, der sein ganzes Erbe verprasst hat. Ich glaube, er hat das sehr bewusst erzählt. Weil ich glaube, jeder Jude in seinem Umfeld dort und auch hier die Deutschen wissen, also das ist nicht so witzig, das komplette Erbe in die Tonne zu treten. Das ist die Güte des Vaters. Und deswegen die Frage, ja, welches Werk bleibt noch für uns übrig? Umdenken ist kein Werk, ne? Sondern es sieht eigentlich so aus, wenn Gott uns nicht seine Liebe offenbart, sind wir blind. Das ist so. Wir sind dann blind. Wir brauchen seine Hilfe, dass er uns die Augen öffnet, dass wir seine Güte erkennen können. Und ich glaube, dass wir heute Abend hier sind, ist Gnade. Das haben nicht wir gemacht. Ne? Dass wir jetzt dieses Wort hören durften, ist Gnade. Das habe nicht ich gemacht. Ich habe einfach nur angefangen zu spielen und während des Spielens hat der Heilige Geist gesagt, komm, vergiss alles andere, das ist wichtig. Weißt du? Wer macht das? Er, ist meine Deutung. Warum? Weil er sagt, vergiss alles andere, eins ist wichtig. Du sollst ein Liebhaber Gottes werden. Du sollst das leben, diese Liebesbeziehung mit mir. Das ist sein Werben um unser Herz. Und wenn wir das annehmen, ein guter Baum bringt gute Früchte, weil ich glaube, dass wir eine extrem krasse Befreiung erleben können. Dass wir sagen können, wow Gott, wenn es wirklich stimmt, dann sitzt du also nicht morgen früh mit deinem Notizblock da und zeichnest auf, ob ich in der Bibel gelesen habe, wie lange ich in der Bibel gelesen habe, was ich gebetet habe, um dann sagen zu können, ob ich 8 oder 9 oder 10 Punkte verdient habe. Amen. Das kannst du nicht in Worte fassen. Wenn Beziehung da ist, hat es auch nichts mit Zeit zu tun. Ich kann mit meiner Frau 15 Minuten frühstücken und kann ihr total viel Wertschätzung rübergeben. Amen. Und es kann sein, dass sie an jeder Ecke merkt, dieser Mann liebt mich, ich bin sein Ein und Alles. Und sie sagt, wow, das ist krass, der schätzt mich wirklich. Und das andere ist, ich kann mit ihr einen Termin machen bei einem Restaurant und es mag ein ganz teures Restaurant sein. Und schon auf dem Weg dahin, wo ich sie einladen will, ranze ich sie an. Wie siehst denn du aus? Wir gehen doch in ein teures Restaurant. Hast du nicht bessere Schuhe? Kannst du nicht was anderes anziehen? Ich wollte doch heute einen ganz besonderen Laden. Kann man machen. Und auch bei der Fahrt im Auto passiert noch irgendwas und dann sitzen wir und du kannst 2 Stunden in einem Restaurant sitzen und du kannst mit 2 Personen 150 Euro ausgeben. Ist möglich. Kannst auch 200 ausgeben. Aber es hat nichts mit Beziehung zu tun. Nichts mit wahrer Liebe. Ne? Also ich nehme das gerne an, ich lade dich auch ein, Bruder, ich nehme es gern an, dass ich glaube wirklich mit ganzem Herzen, dass Jesus sagt, wenn du dich komplett mit deinem ganzen Herzen auf diese Liebe einlässt, dann kann der Rest nur die logische Folge sein. Weil es macht keinen Sinn, jemanden, den du total lieb hast, zu verletzen. Es macht keinen Sinn, irgendwelche Dinge zu tun. Wir waren hier bei dem Johannes, Matthäus 7. Guckt euch das nochmal an. Nicht jeder, und dann gehen wir in den nächsten Vers. Ja, genau. Dann werden sie sagen, Herr, wir haben doch durch deinen Namen sogar geweissagt. Die haben Dämonen ausgetrieben und sogar Wunderwerke getan. Das waren ganz starke Evangelisten. Und dann sagt er in Vers 23, ich werde euch bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Nur sagt manch einer, naja, die haben das Falsche getan. Ja, und ich höre dort ganz deutlich, dass Jesus sagt, die Begründung ist, ich habe euch nie gekannt. Und ihr habt mich auch nicht wirklich gekannt. Ich habe euch nie erkannt. Er lädt aber ein, dass wir ihn kennenlernen dürfen. Er lädt ein. Er hat die Martha eingeladen. Er hat die anderen Jünger eingeladen. Er lädt alle Menschen ein und sagt, kommt doch bitte zu mir und lernt von mir. Das heißt, er lädt uns ein und sagt, bei ihm zu sein. Und erstmal da sein und ihn wirklich kennenlernen. Und das ist meine Hoffnung, das ist, was mich begeistert. Also an solchen Abenden wie heute denke ich, Gott, ich finde es so cool. Du erwartest nicht von mir, dass ich das beste Unternehmen für dich aufbaue. Ich muss auch nicht der bestverdienendste Pastor Deutschlands werden. Ich muss auch nicht der gutaussehendste werden. Ich muss auch nicht der eloquenteste werden oder was auch immer. Und du musst nicht 1000 Leute beeindrucken. Du darfst eins werden. Du darfst ein Liebhaber Gottes werden. Du darfst einer werden, der sagt, Vater, dich erkennen, unbedingt. Und du darfst es ablegen, unser Gott ist doch nicht einer, der sagt, nee, Edge, dir will ich mich nicht zu erkennen geben. Das kann nicht sein, weil wenn er seinen Sohn sendet und sagt, das größte Gebot ist, werdet verrückte Liebhaber Gottes, so übersetze ich mal, werdet total crazy in love mit mir. Wenn er sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, dann kann es nicht sein, dass er sagt, aber dir und dir und dir öffne ich nicht das Herz. Weißt du? Das kann nicht sein. Und er sagt, komm, schmeck und sieh. Du bist eingeladen, komm. Aber komm nicht auf der Ebene der Leistung. Amen. Ich glaube, dass das ein Missverständnis ist. Viele seiner Kinder haben das mal gehört, entfernt. Und dann haben sie so vom Hörensagen gehört, Gottes Liebe. Und du wolltest es auch glauben. Es ist auch gut. Du wolltest es glauben, dass, wenn du so eine, ist richtig. Aber der Punkt ist der, deswegen habe ich auch gerne das Bild wie von einem Kaminfeuer. Wenn das Feuer seiner Liebe entfacht ist, dann brennt es. Ne? Wenn er dein Herz in Brand setzt, die Emmaus-Jünger sagten, brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach. Wenn er spricht, dann brennt dein Herz. Amen. Und damit ist nicht gemeint eine Predigt, wo irgendein Prediger gesagt hat, du musst mir dies, du musst mir jenes und du gehst nach Hause und sagst, oh ja, stimmt, ich muss mich mehr anstrengen. Weil da wird keine Liebe freigesetzt. Ich habe für mich festgestellt, das, was mein Herz, mein innersten Menschen wirklich entfacht, ist, wenn ich die Botschaft höre und erfahre, die der verlorene Sohn erfahren hat. Das ist ein Papa, der mich bedingungslos liebt. Und das erlebe ich dann, wenn ich gerade richtig Mist gemacht habe, und ich komme zu ihm und ich sage, Gott, eigentlich habe ich voll daneben gehauen. Und wenn dann mein Herz erfährt, hey, du bist wertvoll, du bist kostbar. Ich liebe dich, ich habe dich schon immer geliebt. Mir geht es nicht um deine Performance, mir geht es um dich als Person. Ich glaube, dass das ein Geheimnis der Liebe ist. Ich erkenne das so in diesem Märchen vom Frosch und dem Prinzen, oder ich weiß nicht, ob es wie so ein Ding. Es gibt doch diese Märchengeschichte, vielleicht weiß einer besser, wie die heißen. Der Frosch wird geküsst und verwandelt sich zum Prinzen. Der Froschkönig, genau. Der Froschkönig. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, dass ein Kuss, also eine Berührung von Liebe, von Zärtlichkeit aus einem hässlichen kleinen Unklein oder Fröschchen ein Prinz machen kann. Das ist eigentlich die Botschaft. Und das ist tatsächlich, was passiert, wenn Liebe da ist. Das ist ganz erstaunlich. Ich habe schon manches Mal so ein Pärchen gesehen von zwei Menschen, wo du eigentlich im Natürlichen denkst, die sind eigentlich beide ganz schön hässlich. Ich weiß nicht, ob euch schon mal sowas gegangen ist. Ich will über niemanden richten, aber so vom Natürlichen, die erfüllen weder vom Outfit irgendwie Körpergröße. Aber was ich total spannend finde, ist, wenn zwei Menschen sich verliebt haben, dann sieht man manchmal, die beiden finden sich total toll. Und du denkst, keine Ahnung, was die da verstehen. Keine Ahnung. Aber die beiden sind begeistert voneinander. Ja? Das kann Liebe machen. Liebe kann eine rosarote Brille aufsetzen. Und der Punkt ist der, Gott schaut uns an mit Augen vollkommener Liebe. Das ist ja nur ein kleiner Abklatsch und der geht dann meistens nach ein paar Wochen oder Monaten vorbei. Aber Gott ist diese Liebe. Er rechnet das Böse nicht zu. Er glaubt alles, er hofft alles. Er glaubt an dich. Er schaut dich an und er schaut nicht auf deine Fehler. Er ist die Liebe aus 1. Korinther 13 und guckt dich so an, sagt, ey, ich sehe nur Hoffnung. Ich sehe nur Positives. Ich kann nur Potenzial in dir erkennen. Ich bin total begeistert von dir. Und wenn ich das höre, also ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der, wenn er das wirklich erfährt, nicht anfängt zu hüpfen. Innerlich. Wenn du das jetzt anfängst zu glauben, ey, guck Gott mich wirklich so an. Mag der mich wirklich? Ist der wirklich begeistert von mir? Die Geschichte mit Dorotheas, meiner Frau's Veränderung, wisst ihr, wie die anfing? Sie war in Bulimie, Alkoholsucht, Ess- und Kotzsucht ist Bulimie, Alkoholsucht und in allen möglichen Gefängnissen drin. Obwohl sie Christ war. Sie nannte sich Christ, hat täglich eine Stunde in der Bibel gelesen, es ist nichts angekommen in ihrem Herzen. Null. 0,0. Sie war in der Südsterngemeinde zu der Zeit. Die Leute haben ihr immer erklärt, was sie alles machen muss. Aber keiner hat ihr erklärt, wie man drankommt an die Liebe des Vaters. Und das erste prophetische Wort, was ich für Dorothea erhalten habe, war, dass der Vater mir zeigte sein Herz. Und er sagte, ich bin verrückt nach ihr. Da war ich, hatte ich kein Interesse an ihr. Ich wusste nicht, dass sie meine Frau werden sollte. Also keinen irgendwie physisches Interesse, sondern ich hatte nur ein geistiges Interesse. Ich habe für sie gebetet und ich kriegte dieses Wort, sah ganz groß, ich bin verrückt nach dir. Und ich habe das so deutlich gehabt, obwohl ich sie kaum kannte, wusste ich, Gott will den Geist der Ablehnung zerbrechen. Und dann habe ich gesagt, der Vater sagt, du sollst dir das auf ein großes Papier schreiben und sollst es dir anhängen oder an den Spiegel hängen. Gott ist verrückt nach dir. Und das war ihr so peinlich. Sie sagte, das kann gar nicht sein, wenn du wüsstest, wie ich drauf bin. Und das Krasse ist, Gott wusste, dass sie jeden Abend eine Flasche Wein alleine geleert hat, dass sie vor ihm weggelaufen ist, dass sie ess- und kotzsüchtig war und einfach nur sich verstecken wollte. Und das, obwohl sie einen tollen Job hatte, tolles Gehalt, gut aussah. Und man dachte, sie ist die erfolgreichste Frau der Welt. Aber Einsamkeit und Ablehnung. Und da kommt Jesus mit der Botschaft, ich bin verrückt nach dir. Das ist nur erklärbar mit dieser rosaroten Brille, dass ein Gott auf eine Person schaut und sagt, ich schaue nicht auf all den Mist, den du machst. Ich schaue nur auf eins, du bist mein Kind und ich habe was Geniales mit dir vor. Wenn wir das annehmen, dann begeistern wir den Vater. Dann freut es sein Herz. Er sagt, da ist einer, der mir vertraut, dass ich es ernst meine, dass ich ihn liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und Johannes macht seinen Brief dann und er sagt, Christen sind Menschen, guck mal, 1. Johannes 4, Vers 16, die geglaubt und erkannt haben die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Das ist 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Amen. Ich glaube, das kann man nicht oft genug hören. Das ist einfach, Papa, das ist deswegen, wir machen nichts anderes. Ich meine, Anbetung heißt, Papa, mehr, das müssen wir erkennen. Das müssen wir erkennen. Das andere kommt von selbst. Es kommt wirklich von selbst. Ich muss euch noch eine kleine Geschichte, die ist so krass, die habe ich heute schon mal erzählt. Das habe ich von Doro gehört. Ich dachte, Papa, so muss es laufen. Meine Frau Doro, heute, nachdem sie 7 Kinder gekriegt hat und 23 Jahre haben wir zusammengelebt. Und es wird immer besser. Gott geht immer weiter und die Liebe wird immer stärker. Wir haben sowas Krasses erlebt. Ich habe das Ronny noch gar nicht erzählt, weil er das nicht verkraften kann. Weil das eigentlich so schlimm ist, habe ich dir das nicht berichtet. Ja, obwohl wir oft miteinander sprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendjemand erzähle, aber ich dachte, das ist so grauenhaft, was möglich ist im Religionsunterricht in der Schule meiner Tochter. Ja, Magdalena. Den Namen kann ich ja verraten. Alles andere verrate ich nicht. Ist gerade mal 10 Tage her. Zeigt dieser Religionslehrer, was auch immer in ihm vorgeht, ich sage, der ist komplett von Satan übernommen worden. Und ich meine, was ich sage. Er zeigt das schlimmste satanistische Gewaltvideo einer Musikband namens Slayer mitten im Unterricht. Vor 10 Kindern. Meine Tochter hat nie, auch nur ansatzweise, was geschaut. In diesem Video werden 10 Menschen vor laufender Kamera umgebracht in 4 Minuten. Es fließt nur Blut. Es passiert in einer öffentlichen Schule. Dieses Video ist bis heute nicht gesperrt auf YouTube. Ich sage euch lieber nicht. Es lohnt sich nicht, es anzugucken. Man fragt sich, was eigentlich mit YouTube los ist. Warum dieses Video in Deutschland nicht gesperrt wird. Warum so viel anders ist, es Wahnsinn. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich konnte nur 1,5 Minuten schauen. Doro hat nach 6 Sekunden ausgemacht. Aber was passiert ist, Magdi kam nach Hause von diesem Unterricht und hat den gesamten Nachmittag hatte einen Nervenzusammenbruch und hat 4 Stunden nur geweint. Weil sie nie in ihrem Leben, sie saß dort und nach den ersten Bildern hat sie sich die Ohren zugehalten und hat sich weggedreht und war total traumatisiert. Und du sagst, ich schicke meine Kinder in die Schule und im Religionsunterricht, nicht irgendwo anders, im Religionsunterricht, ein ausgebildeter Theologe macht das Ding an. Der Mann hat doch die Vollmeise. Ich weiß nicht, was du dir vorstellen kannst, was im Herzen von 2 Eltern vorgeht, aber eigentlich sagst du, ey, den muss man platt machen. Den Mann muss man kündigen, ins Gefängnis bringen oder sonst was. Solche Dinge kommen dir erstmal in den Sinn. Dass du sagst, ich rufe beim Konsistorium, bei der Schulleitung und beim Senat und was weiß ich, also alles Mögliche. Und wir haben erstmal eine E-Mail an ihn geschrieben, so kam das überhaupt, wir haben nach dem Nachmittag mit Magdi und Nervenzusammenbruch haben wir gesagt, bitte schicken Sie uns den Link, was haben Sie den Kindern dort gezeigt? Dann schickt er den Link mit einer, wenn du das Video gesehen hast, kläglichen Entschuldigung, sagt, erst jetzt ist mir aufgefallen, was für schlimme Bilder da gezeigt werden. Es tut mir sehr leid, dass ich das den Kindern... Ich sage, noch eins drauf. Wer sowas laufen lässt und nicht nach 10 Sekunden ausmacht, der gehört geprügelt und geknebelt. Sage ich mal so die Einstellung, ja. Aber ich erzähle das jetzt nicht, um euch irgendwie mit zur Entrüstung zu bringen, sondern das Wunder der Liebe Gottes. Wir wussten nicht, was Gott vorhat. Dieser Mann hatte vor 30 Jahren sein Leben Jesus gegeben. Dieser Mann hatte vor 30 Jahren auf dem Konzert dieser Band Flyer verteilt. Er nannte sie heute fundamentalistische christliche Flyer, um Menschen abzuhalten, zu dieser Band zu gehen. Und 30 Jahre später war er so weit von Gott abgefallen, dass er sich traut, sowas im Unterricht zu zeigen. All das wussten wir nicht. Wir haben einen Termin mit der Direktorin besorgt, sofort am nächsten Tag nach der E-Mail, haben gesagt, Termin bei der Direktorin der Schule, du bist dorthin und wir haben gebetet, dass hier mal für Recht und Ordnung gesorgt wird. Ja, das war das Motiv, ne? Dass wir sagen haben, hey, hier muss, und die Kinder müssen in Schutz genommen werden, da muss Sicherheit rein, das geht gar nicht. Ne? Und hatte mit Doro das alles durchgesprochen. Ich selber konnte nicht dabei sein. Ich glaube, es war ein Mittwoch. Und Doro ist dahin. Und er spricht erst mit der Direktorin. Die Direktorin sagt, ja, das ist, die hat auch nicht besonders toll reagiert. Also weil, ich habe zu Doro gesagt, wenn die auch nur ein Fünkchen versucht, diesen Lehrer in Schutz zu nehmen, dann stehst du sofort auf und sagst, so nicht. Wenn die nur ein Fünkchen Gutes daran bin, hat sie gemacht. Und Doro hat sofort gesagt, so nicht. Bäm. Und dann hat sie sich sofort entschuldigt und dachte, oh, mit der Frau ist wohl nicht zu spaßen heute, weil ich das Doro so eingeprügelt habe. Ich sagte, hier gibt es nichts in Schutz zu nehmen. Nichts, aber auch gar nichts. Ja? So schlimm ist das Video. Dann sagt sie, okay, wir holen den Lehrer aus dem Unterricht heraus und wir führen jetzt sofort ein Gespräch. Genau so. Ja? Sie holen den Lehrer raus und der Mann sitzt da und kann meiner Frau kaum in die Augen gucken und versucht sich zu entschuldigen und auf dem Stuhl rumzurutschen. Und dann ist diese Szene vorbei und dann sagt die Rektorin, so, jetzt holen wir noch Magdalena dazu, dass sie das auch ihr nochmal persönlich sagen können. Die hatte sowieso einen Termin und da war die Schule zu Ende. Ob das jetzt was geholfen hat, weiß ich nicht. Aber jetzt passiert das, warum ich das erzähle. Da geht die Direktorin raus, holt Magdalena. Meine Frau sitzt mit diesem Mann, der das getan hat, unserer Tochter angetan hat. Seelische Vergewaltigung. Allein im Raum. Und normalerweise denkst du, betretenes Schweigen und eine hasserfüllte Mutter. Die Direktorin geht aus dem Zimmer raus und sofort kommt der Heilige Geist, übernimmt die Kontrolle. Und die haben 5 Minuten Zeit. Und meine Frau spürt nur eins, Liebe. Liebe für diesen Mann. Und sagt, wie konnte das passieren? Was ist passiert? Und dann erzählt der Mann die Geschichte von den 30 Jahren und von dieser Band und erzählt irgendwas. Und meine Frau denkt nur eins, haben Sie denn Jesus jemals persönlich kennengelernt? Ist die Frage, die dann im Raum steht. Und er sagt, ja. Sagt du, nein. Sie haben mich nicht richtig verstanden. Haben Sie Jesus jemals Ihr ganzes Herz gegeben? Er sagt, ja, habe ich. Da guckt Doro ihn an mit Augen voller Liebe und sagt, was ist passiert in den 30 Jahren? Und ich denke, Papa steht da und sucht einen verlorenen Sohn und lässt sowas zu, von dem du denkst, der Satan dachte, juhu, jetzt habe ich es mal 10 Kindern so richtig reingehauen. Jetzt diese Woche wird der Mann zum Gottesdienst eingeladen, zu unserem Gottesdienst. Am Freitag haben wir Gottesdienst in Hohen Neuendorf. Magdi gibt ihm persönlich die Einladung. Der steht auf Gottes Liste. Und der Teufel denkt, er kann alles kaputt machen. Und so passiert das immer wieder. Der Teufel denkt, er macht alles kaputt. Und Gott sagt, hey, wollen wir mal gucken, was der Teufel kann. Und diese 5 Minuten, das Ding hat gesessen. Ne? Er wollte gerade anfangen zu reden, da kommt die Lehrerin rein, die Direktorin, sie führen dieses Gespräch. Und dann die zweite Szene, nachdem alles vorbei ist, müssen Doro und er noch den gleichen Weg gehen und gehen den Gang runter in der Schule. Nochmal, sie sind zu zweit, Heiliger Geist übernimmt sofort. Doro sagt, sie konnte gar nicht anders. Ihr Mund wurde gesteuert, ihr Herz wurde gesteuert. Und sie sagt, ich will Ihnen sagen, ich vergebe Ihnen von Herzen. Und Gott hat sie nicht aufgegeben. Er liebt sie total und er möchte, dass sie zurück nach Hause kommen. Bäm. In der Schule, weißt du, mit dieser Nummer. Bäm. Und ich kam nach Hause an dem Tag und sagte, so Doro, lass mal hören, was hast du gemacht? Hast du ihm Stoff gegeben? Das wollte ich hören, weißt du, hast du ihm Stoff gegeben? Und sie erzählt diese Story und ich denke, bäm, Papa, du bist wirklich Liebe. Du rechnest Böses wirklich nicht zu. Du hast wirklich immer nur Liebe im Sinn. Ist das denn zu fassen? Papa hat immer nur Liebe im Sinn. Ist das denn zu fassen? Das geht doch gar nicht. Er hat wirklich immer nur Liebe im Sinn. Da begeht jemand einen Mord oder noch schlimmere Dinge. Und Papa sagt, das war Mist. Natürlich war das Mist. Aber ich will gar nicht vernichten. Ich will nicht verdammen. Das ist das Krasse. Er will nicht verdammen. Natürlich war das Mist, was der gemacht hat. Aber er will heilen. Er will wiederherstellen. Und er setzt am richtigen Punkt an. Er setzt am richtigen Punkt an. Und das ist die Frage, die er einem Saulus folgt, stellt, einem Mörder. Er sagt, Saulus, warum verfolgst du mich eigentlich? Wir können jetzt noch beten. und das Umsetzen, man darf immer wieder sagen, jeden Tag neu, Herr, ich will dich besser kennenlernen. Ich möchte deine Liebe mehr verstehen. Ich will mich von dir knuddeln und beschenken lassen, bis ich so beeindruckt bin von deiner Güte, dass ich komplett umdenke und verstehe, worum es dir wirklich geht. Es geht ihm um dein Herz. Es geht ihm darum, dass er will, dass wir unsere Lust an ihm haben. Auch ein sehr bekannter, erfolgreicher Theologe, John Piper, ich weiß nicht, ob jemand von euch ihn schon gehört hat, er ist in Amerika ein sehr gefragter Theologe und Lehrer aus der Baptistengemeinde, nicht Charismatiker, aber er hat viel C.S. Lewis gelesen in seinem Studium und irgendwann hat es bei ihm auch Klick gemacht, bei John Piper, ähnlich wie bei C.S. Lewis. Und dann hat er von Gott den Satz bekommen, God is most glorified in you when you are most satisfied in him. Das heißt, übersetzt, Gott wird am allermächtigsten durch dich geehrt, wenn du am allerglücklichsten in ihm bist. Also das ist die Logik Gottes, dass er sagt, ich will mich durch dein Leben verherrlichen, also werde du total glücklich in mir. Werde ein begeisterter Liebhaber Gottes.